Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Gabi Wuttke einen guten Abend auch an das SR2 Kulturradio. Böhmermann und Rezo, gespanntes Warten im Netz, das ist heute unser erstes Thema. Außerdem gibt es die erste Theaterkritik aus Paris über das gemischte Doppel Isabelle Huppert und Robert Wilson und die Bedeutung des kenianischen Autors Binyavanga Wainaina, der mit nur 48 Jahren gestorben ist. Viele dürfte der heutige Abend an das Warten aufs Christkind erinnert haben. Jan Böhmermann, der von der österreichischen Ibiza-Affäre früher sprach als die Medien, hatte zur besten Sendezeit ein kleines Special angekündigt und dazu einen Countdown geschaltet. Der lief auch in Sachen Rezo. Der YouTuber hat ja eine Stunde lang CDU, CSU und SPD die Leviten gelesen und sich heute zumindest auf Videoantwort von den Christdemokraten eingerichtet. Unser Medienbeobachter Matthias Dell, hat Houston inzwischen geantwortet?
Nein, soweit ich das gesehen habe, nicht. Obwohl auf dem Weg hierher ins Funkhaus habe ich gesehen, im Konrad-Adenauer-Haus der CDU-Zentrale brannte noch Licht. Aber es wurde halt den ganzen Tag gewartet. Und für Menschen ohne Social-Media-Accounts klingt das vielleicht alles befremdlich, aber aus Sicht der Medienkritik, Medienbeobachtung war das ein sehr, sehr aufregender Tag.
Warum war das Warten heute so aufregend oder ist es womöglich noch?
Ja, das Warten an sich war schon aufregend, weil es auch sehr unterhaltsam war, weil natürlich in diesen ganzen Timelines sehr viele Witze darüber gemacht wurden, warum die CDU es nicht schafft, auf dieses Video von dem YouTuber Rezo adäquat zu antworten. Aber weil man natürlich auch vor allen Dingen sehen konnte, dass da zwei vollkommen verschiedene Sphären aufeinandertreffen, was die politische Kommunikation angeht und das mediale Umgehen. Also eigentlich ist die Politik ja gewöhnt gewesen, irgendwie es gibt ein Problem und dann macht man eine Pressekonferenz, was ich Gutenberg-Rücktritt oder sowas oder wohl. Und dann kommen die Journalisten hin, stellen ihre Kameras auf und dann sagt man was. Und dann weiß man, dann kommt das irgendwie. Jetzt haben wir es aber mit einem Phänomen zu tun, was ja über die letzten Tage so merkwürdig erst ans Licht gekommen ist, weil der YouTuber das am Samstag eingestellt hat, Rezo, und dann wurde das irgendwann von den klassischen Medien übernommen und irgendwann hat es die Politik erreicht. Jetzt ist das bei 4 Millionen Aufrufen fast. Es ist klar, darauf muss eigentlich reagiert werden und es ist gleichzeitig klar, die eigentliche Antwort wäre nicht eine Pressekonferenz oder vielleicht auch eine Einladung ins Konrad-Adenauer-Haus, sondern eigentlich ein Video, was in ähnlicher Weise irgendwie versuchen würde, dagegen anzutreten. Und da ist offensichtlich, dass es da in der CDU an, ja, weiß ich auch nicht, Erfahrung oder an Umgang mit mangelt und dass dementsprechend also dieses Warten heute, es wurde mehrfach auch von Journalisten getwittert, dass die CDU sagte, es kommt irgendwas, aber es kam bis jetzt eben nichts.
Aber Schweigen ist ja tatsächlich, siehe Kevin Kühnert, keine Lösung.
Nee, obwohl man natürlich denken könnte, ganz zynisch betrachtet, diese jungen Leute sind eh nicht die Wähler und die anderen kriegen das nicht mit so ungefähr oder denen ist es egal. Aber andererseits muss man natürlich sagen, das sind die Wähler von morgen und vor allen Dingen, was es glaube ich auch schwer macht, darauf zu reagieren, ist der Umstand, dass ja dieser YouTuber, den vorher keiner kannte, in der politischen Sphäre und auch in der medialeren vielleicht nicht so sehr, sich mit Politik ja auch gar nicht beschäftigt hat und plötzlich ankommt und 55 Minuten lang sehr ernsthaft über sehr grundsätzliche Sachen in der Politik redet. Also das heißt, es gibt auch ein Problem, was jetzt versucht wurde mit so ein paar Meldungen, das seien Pseudofakten oder sowas, hat Paul Ziemiak gesagt, oder wofür sind wir noch als verantwortlich, hat die Parteivorsitzende gesagt. Aber das hilft natürlich alles nichts, weil der Rezo-Rant ist viel, viel ernsthafter und mit Quellen dokumentiert, als dass man das so leicht abtun könnte. Und dagegen richtet sich das eigentlich auch. Das heißt, man müsste sich eigentlich hinsetzen und das irgendwie ernst nehmen. Und das ist, glaube ich, auch schwierig, weil man muss dann natürlich aufpassen, dass man sich nicht so sehr anbietet mit diesem Format, so ein Video zu drehen und gleichzeitig aber auch sich nicht lächerlich macht irgendwie. Was vielleicht ein Moment war, was dann heute in dieses Warten hineinkam, war, dass ein SPD-Abgeordneter aus dem Europaparlament, Timo Wölken, der hat die Gunst der Stunde genutzt quasi, weil die SPD wurde ja auch mitkritisiert als Mitregierungspartei und hat ein Format online gestellt, das klang dann so.
Wenn man sich Rezos Videos anschaut, kann man den Eindruck gewinnen, auf europäischer Ebene ist im Klimabereich in den letzten Jahren gar nichts passiert. Das ist so nicht richtig. Die Europäische Union hat schon einiges gemacht. Wir haben zum Beispiel endlich CO2-Standards für LKWs festgelegt. Das war bis jetzt überhaupt nicht geregelt. Als ich das erste Mal erfahren habe, habe ich gedacht, was ist hier denn los? Es gibt keine CO2-Begrenzung für LKW. Das haben wir jetzt endlich festgelegt.
Das klang jetzt natürlich nicht so perfekt und auch nicht so jugendsprachlich, wie Rezo das macht irgendwie. Die Musik war auch nicht so schön irgendwie und auch der Inhalt ist natürlich dann sofort viel kleinteiliger, viel sachzwanghafter und so weiter. Aber was interessant war zu beobachten, ich glaube momentan stand der Clip bei 50.000 Aufrufen, was viel, viel mehr ist, als die Timo Wölken normalerweise erreicht. Es wurde da doch zum Großteil das sehr geschätzt, weil, ist meine Vermutung, da einfach jemand hingeht und es macht, wie er ist und er stellt sich der Geschichte und er reagiert darauf, also er antwortet und das das ist das, was die CDU bis jetzt nicht hinbekommen hat.
Es ist wirklich ganz spannendes Warten. Was kam denn um 20.15 Uhr bei Jan Böhmermann raus?
Na, da war ja die Erwartungshaltung sehr, sehr groß, weil Böhmermann ja durch diese ganzen Geschichten mit dem Ibiza-Video und den kleinen Andeutungen, die er vorher gemacht hat, den Eindruck erweckte, er könnte eventuell dahinter stehen. Und dann war natürlich als Ankündigung für die nächste Sendung, das macht er ja häufiger, dass er irgendwie vorher das bewirbt, dachte man, jetzt kommt noch irgendwas hinterher. Was dann aber kam, klang wiederum so.
Allein sind wir allein, allein sind wir allein. Allein sind wir allein.
Und da hört man jetzt, das ist jetzt also so ein Lied, was mit verschiedenen europäischen Kollegen gemacht wird, eine Werbung für Europa, für die Europawahl auch letztendlich natürlich, was natürlich dann eine totale Enttäuschung war, weil auch dieses Warten auf Böhmermann sich mit dem Warten auf die CDU-Antwort auf Rezo so synchronisierte. Also das war eben medial total absurd, wie die beiden Sachen plötzlich parallel liefen und dann auch Leute spekulierten, ob das was miteinander zu tun habe und so weiter. Wo man auch schön sehen kann, wenn das alles so aufbricht und wenn plötzlich diese ganzen medialen Reflexe nicht so sind, wie sie normalerweise sind, dann ist plötzlich so vieles in der Vorstellungskraft möglich, dass man es eigentlich gar nicht mehr richtig versteht. Und das ist sowieso auch was man bei Böhmermann in letzter Zeit beobachten kann. Mit dem Begriff Satiriker im klassischen Sinne ist der ja eigentlich schwer zu fassen, weil der macht irgendwas ganz anderes, stellenweise auch die Arbeit irgendwie, die früher Journalisten gemacht haben, und bewegt sich da eben sehr geschickt an solchen Aufregern entlang.
Auf jeden Fall scheint mir doch, hat er eine prima Marketingmaschine, die ist gut geölt, und ich bin jetzt angesichts dessen, was ich da eben gehört habe, ziemlich enttäuscht.
Das kann man sein, aber andererseits muss man sagen, so wie er sich eben auch digital geschickt verhält und an diese Sachen andockt, über die gerade geredet wird, ist er irgendwie sehr geschickt darin, ja auch Sachen zu produzieren, die dann irgendwie Interesse hervorrufen.
Böhmermann, Rezo und die mediale Aufmerksamkeit. Matthias Dell über den heutigen spannenden Warteabend. Danke. Robert Wilson fragt, und seit mehr als einem halben Jahrhundert antwortet ihm das Theater. Klassische Stücke und ebenso kluge Texte holt der Regisseur, Designer und Videokünstler in die Gegenwart. Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Wilson mit Isabelle Huppert Virginia Woolf's Orlando als großen Dialog von Daryl Pinkney auf die Bühne brachte. Heute Abend gab sich das Trio erneut die Ehre. Aus gutem Grund, findet Robert Wilson.
One of the most exceptional people that I've worked with is Isabel.
Einer der außergewöhnlichsten Menschen, mit denen ich je gearbeitet habe, ist Isabelle Huppert. Denn sie ist in der Lage, abstrakt zu denken. Und wir müssen nicht viel reden, vor allem nicht darüber, was etwas bedeutet. Ich inszeniere formal, sage, sei schneller, sei langsamer, sei lauter, leiser, mehr nach innen, mehr nach außen, rauer, weicher. In mehr als 50 Jahren Arbeit habe ich einem Schauspieler noch nie gesagt, was er denken soll.
Told an actor what to think.
Und das, was Robert Wilson gesagt hat, das wird wiederum Isabelle Huppert sehr gefallen. Daryl Pinkney hat ihr Maria Stewart auf den Leib geschrieben, die von ihrer englischen Konkurrentin wegen Hochverrats hingerichtete Königin von Schottland und kurzzeitig auch von Frankreich. Ebert Spreng war für Fazit bei der Uraufführung von Mary Said What She Said im Pariser Théâtre de la Ville eine ebenso zierliche wie kräftige Lichtgestalt, so feierte ein Kritiker 1993 Isabelle Huppert als Orlando. Was für eine zierliche Gestalt war sie denn heute Abend?
Ja, sie ist immer noch eine zierliche Gestalt, aber angetan mit einem gewaltigen Brokatkleid, mit sehr reichhaltigen Stickereien. Sie steht zunächst im Gegenlicht, gar kein Licht fällt auf ihr Gesicht. Wir haben eigentlich nur eine große, hell beleuchtete Leinwand, in der manchmal auch Schattierungen zu erkennen sind, ein bisschen wie bei Dämmerungen und Ähnlichem. Und es dauert eine ganze Zeit, bis wir endlich ihr Gesicht sehen dürfen. Und das ist in dem Moment, wo sie anfängt, von James zu sprechen, ihrem Lord James Bothwell, für den sie vermutlich den Lord Darnley, ihren zweiten Mann, ermordet hat und der wahrscheinlich doch auch, was ihre amorösen Erwartungen betrifft, deutlich besser gepasst hat als ihre ersten beiden Männer. Wir wissen ja, diese Frau kommt aus Frankreich. Sie ist voll einer Renaissance-Gestalt. Sie ist voll mit der französischen Moderne quasi ausgestattet. Und jetzt kommt sie nach Schottland, in dieses rückständige Land mit diesen merkwürdigen Claims und diesen merkwürdigen Adligen, die dort das Sagen haben. Und sie scheitert eigentlich an dem Kulturschock, den sie erlebt. Und dieses Scheitern an einer Rolle, auch an einer höfischen Rolle, das ist etwas, was Bob Wilson uns sozusagen über anderthalb Stunden erzählt. Es sind eher sehr organisierte, sehr klare Bewegungen am Anfang. Es werden auch einige Tanzschritte im höfischen Ritual sozusagen gezeigt. Und zum Schluss haben wir nur noch eine hektisch in einer Diagonale auf- und ablaufende Figur, die mit den Ärmeln in der Luft herumfuchtelt. Wir erleben eigentlich die allmähliche Zerlegung, die Zersetzung einer Figur.
Laurie Anderson, David Byrne, Lou Reed, Tom Waits, Philip Glass, sie alle haben schon für Wilsons Inszenierung Musik gemacht. Um sich genau vorzustellen, vor welchem Hintergrund und in welcher Szenerie Isabelle Huppert diesen großen Monolog der Maria Stuart gegeben hat, heute Abend nun zu hören der italienische Komponist Ludovico Einaudi. Musik von Ludovico Einaudi, ein Film- und auch Popmusik erprobter Komponist Eberhard Spreng. Wie müssen wir uns das vorstellen? Bei dieser Musik Isabelle Huppert ruhig, stehend oder in Bewegung?
Am Anfang bleibt sie ganz ruhig in der Mitte der Bühne stehen und sie spricht zu dieser Musik. Sie kämpft, hat man fast den Eindruck, mit ihrer Stimme gegen diese Musik an, weil die ist sehr präsent und sehr laut die ganze Zeit. Und wie wir ja gerade gehört haben, ist das dieses übliche, von der Minimalmusik beeinflusste, sehr einfach harmonisch gebaute Zeug, was wir auch aus unendlich vielen Filmen, unendlich vielen Fernsehsendungen und Dokumentarfilmen kennen. Und wo man sich wirklich fragt, warum eigentlich das Theater und jetzt auch noch mit dieser Musik arbeitet. Soll. Also was ich mir da doch gewünscht hätte, wäre eine etwas markantere und etwas dramaturgisch deutlicher aufgebaute Musik und nicht immer nur dieses dahinpulsende, relativ einfache musikalische Material. Nein, sie wird von dieser Musik getrieben und wir spüren, alles ist Material, natürlich auch sie als Schauspielerin. Das ist bei Bob Wilson so. Daryl Pinkneys Text ist auch Material, der wird zu dieser Musik auch zum Teil mit einem unglaublichen Tempo daher erzählt, sodass man fast überhaupt nichts mehr verstehen kann. Es ist ein Text, der sehr linear funktioniert und sehr wenig dramaturgische Höhepunkte hat. Und ebenso ist diese Musik eben halt auch sehr flächig und pulst nur einfach in relativ ähnlichen Rhythmen vor sich hin. Das Einzige, was schön ist in der Inszenierung, dass aus diesem Materialhaften heraus, auch dass sie als Figur Isabelle Huppert am Anfang hat, entwickelt sich am Ende dann doch so etwas wie eine Figur. Wir haben plötzlich auch Gesichtsausdrücke. Wir erleben die Verzweiflung dieser Figur, die uns eigentlich nicht über die große Weltgeschichte erzählt wird, sondern über lauter kleine, private, ja eigentlich anekdotische Details.
Entnehme ich Ihren Worten, dass vor 26 Jahren die Begeisterungsstürme sich für die Maria Stuart heute nicht übertragen haben?
Nein, die haben sich heute nicht so übertragen. Das Publikum war zwar eigentlich ganz angetan und es gab auch ein paar Bravo-Rufe, aber insgesamt war der Applaus doch nicht so lang, wie man hätte vermuten können für eine so hochbesetzte Inszenierung.
Unser Kritiker Eberhard Spreng in Paris nach der Uraufführung von Mary Said What She Said. Robert Wilsons Inszenierung des Textes von Daryl Pinkney wandert in wenigen Tagen zu den Wiener Festwochen am 27. und 28. September, dann im Thalia Theater in Hamburg. Preise sind eine Würdigung, sie machen aber auch Unbekannte bekannt. Jedes Jahr ist der internationale Man Booker Preis Gelegenheit, die Welt als Literatur noch besser kennenzulernen. Thilo Frank über die gestern in Fazit schon kurz gemeldete Überraschung 2019. Die Auszeichnung ging zum ersten Mal an eine arabische Schriftstellerin.
And so the winners, Joker Al-Harty, The Celestial Body.
Mit ein wenig zittrigen Händen nimmt Joker Al-Harty den Preis entgegen. Ein wichtiger Moment für die Schriftstellerin aus dem Oman. Celestial Bodies handelt von drei Schwestern. Sie und ihre Familien erleben den Oman in einer Zeit des Wandels. Eine traditionell geprägte, sklavenhaltende Gesellschaft, die sich aufmacht in eine komplexe Gegenwart. Eine bewegende Geschichte, inspiriert durch Joker Al-Hartys eigene Kindheit im Oman. Ein Land, das in den 70er Jahren noch als eins der rückständigsten in der Golfregion galt. Es gab nur ein 11 Kilometer langes Straßennetz, das Bildungssystem bestand lediglich aus drei Koranschulen. Nur etwa 2% der Bevölkerung konnten lesen, Sonnenbrillen und Radios waren strengstens verboten. Ihre Arbeit sei schon immer stark beeinflusst durch die Geschichte des Oman. Das verriet sie bei einem Interview mit dem Fernsehsender Al Jazeera vor einem Jahr.
Ich bewundere die Generation der Großmütter, die ich als Kind erlebt habe. Wir können uns heute kaum noch vorstellen, kein Recht auf Bildung zu haben. Aber damals hat man ihnen dieses Recht und viele andere lebenswichtige Dinge verboten. Und trotzdem waren diese Frauen stark und hatten Werte wie Geduld und Selbstlosigkeit.
Eine Gesellschaft im Wandel. Ein Thema, das die 41-jährige Autorin schon immer bewegt hat. Dabei blickt sie auch auf die teils dunkle Vergangenheit des Oman. Eine Zeit, in der Sklaverei noch alltäglich war.
Ich frage mich, wie kann ein Mensch seinen Mitmenschen versklaven? Und wie können eine ganze Gesellschaft und ein Staat Versklavung zulassen?
Joka Al-Harthy machte ihren Doktor in klassischer arabischer Literatur an der schottischen Universität Edinburgh. 3 Kinderbücher und eine Sammlung von Kurzgeschichten hat sie bereits veröffentlicht. Schon als Kind kam die Schriftstellerin häufig mit Literatur in Berührung.
Ich hatte viel Glück, in einer gebildeten Familie aufzuwachsen. Damals hörte ich meine Mutter, wie sie beim Nähen Verse aus Gedichten sang. Sie las viel klassische Literatur. Mein Großvater war Dichter. Er organisierte schon damals viele literarische Treffen, die ich als Kind miterlebt habe. Das alles hat mich geprägt. Eine Welt ohne Literatur kann ich mir nicht vorstellen.
Joka Al-Harthy ausgezeichnet mit dem internationalen Man Booker Preis 2019. Mehr über sie morgen um 10 im Deutschlandfunk Kultur. Was den Text betrifft, behandeln Sie Afrika als ein einziges Land. Halten Sie Ihre Beschreibungen romantisch, angedeutet und unspezifisch. Veranschaulichen Sie, dass Musik und Rhythmus tief in der afrikanischen Seele wohnen. Zu Ihren Figuren muss unbedingt auch die hungernde Afrikanerin gehören, die halbnackt durch Flüchtlingslager irrt und auf die Güte des Westens wartet. Beenden Sie Ihr Buch immer mit einem Zitat von Nelson Mandela, irgendetwas über Regenbögen oder Renaissance, weil Sie Anteil nehmen. Das schrieb Binyavanga Wainaina vor 9 Jahren in dem Essay »Wie man über Afrika schreiben soll«. Damit traf der kenianische Autor, Verleger und Aktivist einen Nerv, denn wer den Text kritisierte, verstand ihn als unzulässige Abrechnung. Mit nur 48 Jahren ist Binyavanga Wainaina in Nairobi an einem Schlaganfall gestorben. Manfred Metzner ist Verlagsleiter des Heidelberger Wunderhorn Verlags, der 2013 Wainainas Roman mit dem Titel »Eines Tages werde ich über diesen Ort schreiben« veröffentlichte. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie mutig war es, dass er seine Homosexualität mit Literatur öffentlich machte?
Das war, wie er gelebt hat, war das sehr konsequent, es zu tun. Aber wir müssen uns ja immer vorstellen, dass in vielen Ländern Afrikas nach wie vor Homosexualität unter Strafe steht. Als Binyavanga seine Homosexualität öffentlich gemacht hat, machte er es auf eine ganz besondere Art. Genau in der Zeit, als in verschiedenen afrikanischen Ländern die Gesetze gegen Homosexuelle nochmals verschärft worden sind. Und er machte es auf seine wunderbare Art, indem er nämlich erklärte, dass eine Textstelle aus seinem Roman »Eines Tages werde ich über diesen Ort schreiben«, dass er diesen vergessen habe und den möchte er jetzt nachliefern. Das war sein Outing. Dadurch hatte er nach diesen Textstellen, die Sie ja schon gerade vorgelesen haben, auch weltweit eine unglaubliche Resonanz, weil er der erste Künstler und Schriftsteller in Afrika war, der sich zu seiner Homosexualität bekannt hat, erregte er diese große Öffentlichkeit und er blieb dann auch in Afrika und hat immer gesagt, die sollen mich sehen.
Das Verbot der Homosexualität, Sie haben es gesagt, in afrikanischen Staaten ist das eine, aber auch eine gesellschaftliche Ächtung. Das sind ja zwei Systeme. Welche Reaktion gab es aus der Gesellschaft, aus den Communities für dieses mutige Outing?
Also in seiner ganzen afrikanischen Community, die haben ihn natürlich dafür auch gelobt. Und das kann man auch heute, nachdem er jetzt gestorben ist, in Veröffentlichungen auch gerade nochmal nachlesen, dass man auch in der Weltöffentlichkeit darauf hingewiesen wird, was da in Afrika passiert mit Homosexuellen.
Kwani heißt der Verlag, den er 2002, nachdem er einen wichtigen afrikanischen Literaturpreis gewonnen hatte, gründete. Welche Bandbreite an Themen machte er mit ihm öffentlich in den 53 Ländern?
Ja, das war ja nicht nur ein Buchverlag. Es war zuerst eine Literaturzeitschrift unter diesem Namen. Und das war wiederum die Literaturzeitschrift, weil sie dermaßen offen angelegt war und er da unglaublich vielen afrikanischen Autorinnen und Autoren eine Stimme gegeben hat. Eigentlich stilbildend auch in allen afrikanischen Literaturen.
Aus seinem Text, wie man über Afrika schreiben soll, habe ich am Anfang unseres Gesprächs schon zitiert. Ja. Kämpfte er gegen die Langzeitfolgen des Kolonialismus damit oder gegen Literatur, die dessen Klischees noch heute bedient?
Na, gegen beides. Da er ja in Kenia aufgewachsen ist und ja auch in England studiert und er sagte ja auch immer, ich habe sehr wohl von den Kolonialmächten profitiert, aber das hindert mich nicht, den Kolonialismus bis heute anzugreifen und zu verdammen. Und gleichzeitig, und das wurde auch hier bei vielen Weißen eigentlich gar nicht verstanden, was er da in How to Write About Africa geschrieben hat, dass er genau das ja angegriffen hat, diese ganzen Klischees, die da immer wieder auch von eigenen Schriftstellern aus Afrika gesponnen werden, bis hin zur Umschlaggestaltung von Büchern.
Wie ist er denn mit der Kritik umgegangen? Konnte er das an sich abperlen lassen? Hat ihn das wütend gemacht? Kann man eine solche Kritik mit Humor nehmen? Konnte er das?
Ja, das konnte er. Er war ein sehr, sehr lebenslustiger Mensch. Er war ein sehr humorvoller Mensch. Und das hat ihn ja auch immer mehr auch angestachelt. Also das perlte ziemlich an ihm ab, weil er ein unglaublich mutiger Mann war, ein mutiger Schriftsteller, ein mutiger Mensch, der für die Rechte auch gekämpft hat und der gleichzeitig eben zu einer Art Symbolfigur auch geworden ist für das neue Afrika.
Sagt Manfred Metzner, Verlagsleiter des Heidelberger Wunderhorn Verlags, über Binyavanga Wainaina, der mit nur 48 Jahren gestorben ist. Herr Metzner, besten Dank für Ihre Zeit. Schönen Abend.
Ich danke Ihnen. Auch Ihnen einen schönen Abend.
Mit Bettina Ritter geht es weiter.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis der Stadt Osnabrück geht in diesem Jahr an den kenianischen Schriftsteller und Kulturwissenschaftler Ngugi Wa Thiong'o. Der 81-Jährige bekommt die Auszeichnung vor allem für seinen Essayband »Dekolonisierung des Denkens«, dessen Texte sich hauptsächlich mit den kulturellen Folgen des Kolonialismus in Afrika beschäftigen. Die Jury teilte mit, sie wolle mit der Preisvergabe den Blick auf die tiefer liegenden Ursachen von Flucht und Migration heute lenken. Es sei wichtig, in der Diskussion um das Erbe der Kolonisation und Migration auch Betroffene zu Wort kommen zu lassen. Den Sonderpreis verleiht die Jury der Organisation Sea-Watch. Der Verein setze sich mit den aktuellen Folgen der Flucht aus Afrika auseinander und rette Flüchtende aus Seenot, so die Jury. Die amerikanische Schriftstellerin und Essayistin Siri Hüstwedt erhält in diesem Jahr den spanischen Prinzessin von Asturien-Preis in der Sparte Literatur. Bekannte Romane von Hüstwedt sind »Was ich liebte«, »Die unsichtbare Frau« und »Der Sommer ohne Männer«. Oliver Neuroth.
Die 64-jährige US-Amerikanerin mit norwegischen Wurzeln verbindet in ihren Romanen Literatur mit Wissenschaft, vor allem mit der Medizin. Genau das hebt die Jury des Prinzessin von Asturien-Preises hervor, ihren interdisziplinären Dialog zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Die Jury nennt Hüstwedts Werk eines der ehrgeizigsten der aktuellen Literaturwelt. Die Autorin sei eine Intellektuelle, die sich Sorgen über die grundlegenden Fragen der zeitgenössischen Ethik mache, stets mit einem feministischen Blick.
Der Prinzessin von Asturien-Preis wird jedes Jahr in 8 Sparten vergeben. Die diesjährigen Sieger sind neben Hüstwedt der britische Regisseur Peter Brook in der Sparte Künste und das Madrider Prado-Museum in der Kategorie Kommunikation und Geisteswissenschaften. Alle Gewinner erhalten jeweils 50.000 Euro. Das Bundeskriminalamt BKA hat gestohlene Dokumente des Schriftstellers Max Brod an Israel übergeben. Die teilweise über 100 Jahre alten Papiere waren zwischen 2009 und 2012 aus der Wohnung der ehemaligen Sekretärin von Brod in Tel Aviv entwendet worden. Das BKA hatte sie zufällig bei Ermittlungen gegen Kunstfälscher gefunden. Max Brod war ein Freund und Nachlassverwalter von Franz Kafka. Die Dokumente umfassen Manuskripte, Bücher, Briefwechseln, Notizen und Fotografien. Auch eine von Kafka unterschriebene Postkarte befindet sich nach Angaben des BKA darunter.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, so wurde der Name unserer Verfassung verfasst und gefeiert wird, weil morgen der 70. Geburtstag ansteht. Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wird der Jubilar deshalb am Samstag wieder sichtbar gemacht mit dem Grundgesetz, einem chorischen Stresstest von Marta Gornitzka. Aljoscha Begrich ist der Dramaturg. Einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Hat das oberste Gericht Deutschlands für Sie über die Jahrzehnte alle Stresstests erfolgreich absolviert und kann jetzt einfach mal Kulisse sein?
Das liegt, glaube ich, nicht an mir, über die Arbeit von denen zu beurteilen. Die sehen uns da, glaube ich, eher als Partner, dass wir mit dem Verfassungsgericht ja auch zusammengearbeitet haben, um das Grundgesetz nochmal neu zu verstehen, neu zu lesen und das dann vor allem dem Publikum, also dem Volk, nochmal in dieser ganz anderen Form hörbar zu machen, um das nochmal anders zu verstehen.
Was genau passiert bei diesem Stresstest?
Ja, wir haben einen Chor mit unterschiedlichen Menschen aus der Bevölkerung zusammengestellt und die sprechen diesen Text des Grundgesetzes, also da ist auch kein anderer Text jetzt dazu addiert. Das heißt, zum einen geht es natürlich stark um die Frage, wer spricht diesen Text, wer sind diese Menschen, wo natürlich automatisch die Frage da im Raum steht, wer sind die Deutschen oder wer sind die Bürger, die in Deutschland leben, für wen gelten welche Gesetze und wer sagt was über andere aus, das ist, glaube ich, ein sehr großes Thema, was das Bild erzeugt. Und zum anderen ist es so, dass der Text nicht jetzt in Reinform gesprochen wird, also natürlich nicht ungekürzt, sondern der ist auch von Marta Gornitzka sehr stark gestaltet worden. Das heißt, der ist rhythmisiert worden. Es gibt dann Gesetze, die sich wiederholen. Es gibt Pausen, es gibt Wörter, die immer wiederholt werden. Es gibt dann Sachen, die so kulminieren, weil die unterschiedlich aus unterschiedlichen Richtungen gesprochen werden. So wird das ein Kunst-, ein Klangerlebnis, in dem man diesen Text hört. Und gleichzeitig aber finde ich, das ist, glaube ich, schon ihre große Stärke in der genauen Arbeit des Textes, dass eben durch diese Künstlichkeit ich Gesetze wieder neu hören kann, also eben auch ihren Inhalt und ihren Gehalt.
Der Tag der deutschen Einheit 2018 war der Tag der Uraufführung. 7 Monate später frage ich Sie, ob diese Arbeit über und am Grundgesetz Sie persönlich in irgendeiner Form verändert hat, nachdenklich gemacht oder gestärkt hat?
Jetzt die Produktion, die wir gemacht haben, zum einen natürlich, aber auch nochmal die Zeit dazwischen. Also ich fand es jetzt sehr interessant, vielleicht erstmal auf den Unterschied zu dem, was... Es war ja kurz nach den Ereignissen in Chemnitz und da war natürlich der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, ein zentraler Satz, der sofort irgendwie klar gemacht hat, worum wir ringen auch mit diesem Text, was wir damit meinen und was dahinter steht und was auch zu verteidigen gilt, denn es ist ja nicht so, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt irgendwie in einem luftleeren Raum agiert, sondern natürlich sind die politischen Determinanten unterworfen und von politischen Schwingungen und Bewegungen ja auch beeinflusst und das war für mich in dem ganzen Prozess eine sehr interessante Erfahrung, aber auch eine sehr, will nicht sagen schmerzhaft, aber schon irritierend zu sehen, einerseits, wie stabil das Gesetz ist, welche Verteidigungsmechanismen da auch drin sind, wie wehrhaft die Demokratie ist und was sie für Mechanismen hat, aber auch zu sehen, dass natürlich das korrigiert werden kann. Das sehen wir ja in Polen. Man muss ein paar Richter austauschen oder beziehungsweise ein paar Richter da lassen und dann hat die Politik schon einen sehr großen Hebel auch auf die Gesetze.
Vor dem Hintergrund.
Ich wollte nur sagen, wenn wir das jetzt angucken, haben wir natürlich auch die Debatte, die unsere Gesellschaft jetzt gerade führt, über die Demokratisierung von großen Konzernen oder die Diskussion um das Wahlrecht, die wir haben. Das steht ja alles in den Texten drin. Das ist das Faszinierende, finde ich, an dem Grundgesetz. Da haben wir Gesetze Eigentum verpflichtet oder niemand darf diskriminiert werden. Und das ist so stark an dem Text, finde ich, dass eben alle Diskussionen, auch die sich verändert haben in den letzten 7 Monaten, sind zentral in diesem Text zu finden.
Vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade gesagt haben, sind Sie also dafür, möglichst wenig an diesem Grundgesetz zu ändern? Oder ist es nach 70 Jahren doch mal Zeit, es auch an bestimmten Stellen in gewisser Weise zu modernisieren?
Einerseits, andererseits. Also ich bin natürlich auch kein Jurist, aber was ich verschon, es war sehr interessant, als wir Marta Gornicka uns dem Text genähert haben. Sie kommt ja aus Polen und wir mussten das natürlich immer übersetzen, auf Englisch und auf Polnisch. Und da habe ich gesagt, es ist eigentlich sehr einfach, die Sätze, die ganz kurz sind, die Gesetze, die ganz kurz sind und die Sätze, das sind die alten, die sehr lang sind mit sehr vielen Fußnoten, das sind die neuen. Und ich glaube schon, dass so Sätze wie politisch Verfolgte genießen Asyl, Punkt, das ist ein gutes und ein klares Gesetz und das gilt es zu verteidigen, denn dieser Satz umfasst sehr viel und das wurde ja immer weiter verwässert und immer weiter ausgebaut und ich glaube nicht, dass es dadurch besser geworden ist. Trotzdem ist es natürlich naiv zu sagen, dass man die Dinge nicht sich der Zeit anpassen soll, weil ja andererseits die Ein- und auch Untergliederung des Grundgesetzes in den europäischen Rahmen ein sehr großer Fortschritt ist und dass das sozusagen in dem Gesamtverständnis einer EU gelesen und verstanden wird, das ist ja auch sehr spannend, weil da die Frage der Nation und der Zugehörigkeit automatisch auch diskutiert wird. Insofern, glaube ich, muss man da schon sehr genau abwägen. Sprachlich ist es definitiv so, dass die Neuerungen immer Verwässerungen waren, ja.
Mhm. Der Dramaturg Aljoscha Begrich über das Grundgesetz. Morgen wird es 70 Jahre alt und ist am Samstag in Karlsruhe als Chor in der gleichnamigen Performance zu erleben. Herr Begrich, ich danke Ihnen sehr, wünsche Ihnen morgen einen schönen 70. Geburtstag des Grundgesetzes und alles Gute.
Ja, vielen Dank.
Mittwoch, das ist die Zeit für die Filme der Woche in Fazit. Lars Eidinger ist ab morgen als gescheiterter Pilot im Kino zu sehen und Will Smith gibt den Aladdin bestimmt mit sehr viel Wunderlampen. Filmkritikerin Anke Lewicke ist natürlich nach wie vor in Cannes, stellt aber gleich eine Fantasy-Komödie aus Frankreich vor, die morgen in die deutschen Kinos kommt. Anke, ich würde jetzt gerne erst mal wissen, beweist sich beim Filmfestival, dass die französischen Filmemacher einen besonders ausgeprägten Spieltrieb haben?
Ja, das kann man schon so sagen. Also in diesem Jahr greifen viele französische Regisseure auf die Tradition des Film Policier zurück, also des Polizei-, des Gangsterfilms. Zu Beginn lief ein Polizeithriller im Wettbewerb, der die Motive aus Victor Hugos Klassiker Die Elenden aufgreift. Und mit drei Polizisten fahren wir in die aufgeladene Stimmung in der Pariser Banlieue. Und heute Abend hatte ein weiterer französischer Film Premiere. Das war auch wieder ein Polizeifilm. Roubaix, ein Licht heißt dieser Film von Arnaud Desplechin. Roubaix ist ein barmer Ort an der belgischen Grenze. Arbeitslosigkeit, Rassismus, Überlebenskämpfe. Und man ist so in dem Alltag dabei. Und eigentlich ist das auch ein bisschen alles wie Kriminaldauerdienst, obwohl der Film auch mit Genre-Elementen spielt. Aber dieser Figur des Polizeichefes, der hat so seine Einsamkeit, die was ganz Existenzialistisches hat und die wird sicher in Erinnerung bleiben, aber ansonsten ist das jetzt auch nicht so ein großer Wurf gewesen, aber es ist trotzdem immer interessant zu sehen, wie die Regisseure gerade aus Frankreich immer versuchen, sich neu zu erfinden.
The Wild Boys wurde bereits 2017 in Frankreich produziert. Morgen kommt die Geschichte von fünf Jungs, einem bösen Kapitän und einer Insel in die deutschen Kinos. Für welche Art von französischem Kino steht denn dieser Film von Bertrand Manticot?
Ja, ich würde sagen, das ist ein Film, den kann man eigentlich gar nicht einordnen. Den kann man ganz schlecht greifen. Das ist ein wilder Bilderrausch, aber das französische Kino hat ja schon so eine Vorliebe, ja, sich zu überlegen, wie kann man Erotik visuell darstellen. Und das versucht dieser Film auch. Und zwar geht es um fünf junge Männer Anfang des 20. Jahrhunderts. Die haben ein perfides Verbrechen begangen, werden dafür aber nicht bestraft, aber kommen mit einem Käpt'n und seinen Seemännern auf so eine einsame Insel. Und diese Insel verzaubert aber auch die Menschen. Und dann gibt es so ganz aggressive Annäherungen, dann wieder ganz zarte Annäherungen. Und das Ganze ist schwarz-weiß, super 16 gefilmt, dann wieder so Farbsprengsel. Und diese Bilder haben alle so ein exzessives Eigenleben und sind erotisch aufgeladen. Und das ist ein assoziativer Bilderfluss. Da kann man so eintauchen, aber es ist auch eine sehr seltsame Kinoerfahrung.
Auf jeden Fall in Deutschland freigegeben ab 16. In Uli Gaulkes Doku Sunset Over Hollywood geht es nicht um junge Jungs, sondern um Senioren. Im Deutschlandfunk Kulturinterview hat er dazu gesagt:
Vor mittlerweile 95 Jahren haben sich berühmte Persönlichkeiten aus Hollywood zusammengetan und haben ja eine Möglichkeit geschaffen, um den Arbeitern ihrer Filmindustrie einen Lebensabend zu ermöglichen mit den Geldern derjenigen, die vielleicht ein bisschen mehr verdient haben in dem Business. Und mittlerweile haben sie dort einen Campus, sie können Filme drehen, sie haben ein Studio, sie haben ein Filmtheater. Das heißt, es ist im Grunde genommen nochmal alles möglich, was sie in Bezug auf Film so machen können und das bis zum letzten Atemzug. Und das ist ein sehr schöner Ort.
Anke, sehen die Damen und Herren im Hollywood-Altersheim das genauso?
Ja, das sehen sie. Und sie sind alle ganz tolle Geschichtenerzähler, weil sie können so aus der Blütezeit der Traumfabrik noch einfach erzählen, die goldenen Jahre Hollywoods. Und da lernt man auf einmal den Sohn Daniel von David O. Selznick, den legendären Produzenten, kennen. Und der erzählt dann auch, als ich das erste Mal Vom Winde verweht gesehen habe, da fand ich den einfach zu lang. Dann erzählt er aber, wie er George Lucas entdeckt hat. Aber es gibt auch so eine ganz andere Perspektive. Wir lernen auch Hollywood aus der handwerklichen Seite kennen, also die Räder und Rädchen, die die Traumfabrik immer am Laufen gehalten haben. Und ich habe aber auch ein neues Wohlmodel, Connie Sawyer. Die ist leider mittlerweile gestorben, aber ist mit 105 Jahren noch zu Castings gegangen. Und man sieht von ihr Ausschnitte, sie war immer Nebendarstellerin. Sie hat mit Dean Martin gedreht, mit Frank Sinatra, Susan Hayward. Und man begreift auf einmal den Begriff Supporting Actress, weil sie es wirklich geschafft hat, durch ihre Darstellung einfach den großen Stars den Laufstein, den großen Auftritt zu bereiten.
Selbst für eine Filmkritikerin war da also einiges Neues dabei.
Ja, auf alle Fälle. Vor allen Dingen gehen die ja auch wirklich noch zu diesen Seminaren und sie entwickeln auch gemeinsam ein Drehbuch. Und zwar stellen sie sich vor, nach 25 Jahren treffen Humphrey Bogart und Ingrid Bergman sich wieder. Ist ihre Liebe noch so groß wie damals in Casablanca? Und dann entwickeln sie daraus Drehbücher. Es könnte ein Abenteuerfilm sein, auch ein Erotikstreifen, wieder ein Melodram. Ja, und während sie so in die Gefühlswelten dieser Figuren so zurückgehen, verlieben sich auch zwei der Seminarteilnehmer ineinander. Und das ist natürlich ganz zart und rührend. Und wir sind in Hollywood und es gibt ein Happy End. Und es ist einfach so schön, diese Menschen zu sehen, die sich sozusagen auf der letzten Strecke, wie man so sagt, befinden und die trotzdem ihre Träume immer noch versuchen, in die Tat umzusetzen.
Anke Lewicke über Sunset over Hollywood und The Wild Boys. Wie die Zeitungsfeuilletons den Bogen ins Kino schlagen, auch dazu jetzt Arno Otzesek. Aber zuerst macht er Station in Österreich.
Starten wir mit einer handfesten These. Man kann in Österreich Faschist sein ohne schlechtes Gewissen, behauptet im Berliner Tagesspiegel der Schriftsteller Robert Menasse und setzt erklärend hinzu, man ist ja kein Nazi, man ist Patriot. Deswegen sind die österreichischen rechten Rechtsextremen und das Bürgertum mit seinen faschistoiden Tendenzen entrüstet, wenn man sie Nazis nennt. Sie sind auch wirklich keine. Sie sind Austrofaschisten und das ist schlimm genug. Einmal unter Dampf knöpft sich Robert Menasse neben seinen österreichischen Landsleuten auch die Nationalisten in Europa vor. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Nationalismus, der dazu geführt hatte, dass die Nationen übereinander herfielen. Das alles spielt im Bewusstsein der Nationalisten keine Rolle. Sie haben es vergessen oder nie begriffen. Sie beziehen aus einer zutiefst menschlichen Sehnsucht nur kriminelle Energie, nämlich aus der Sehnsucht nach Solidarität. Sie können sich Solidarität nur als Nationale vorstellen. So Robert Menasse, dessen Polemik im Tagesspiegel uns nicht falsch erscheint, aber doch ziemlich schematisch und auch ein bisschen von oben herab. Apropos Polemik. Heutzutage würden Debatten mit Vorliebe erhitzt und emotional geführt, bemerkt die Tageszeitung Die Welt im Gespräch mit Monika Grütters, woraufhin die Staatsministerin für Kultur und Medien entgegnet, es macht sich auch in Deutschland offenkundig eine Sehnsucht nach Charismatikern breit, die mit ihren Botschaften und ihrer Rhetorik blenden, was oft nicht ohne Vereinfachung zu haben ist. Das ist eine Herausforderung für diejenigen, zu denen ich mich auch zähle, die differenzieren wollen, die in Politik wie Journalismus Wert auf gründliche Recherche und eine genaue Darstellung der Sachverhalte legen. Wir, die etwas sorgfältigeren, haben es schwer, überhaupt gehört zu werden. Kulturpessimistisch angekränkelt, Monika Grütters in der Welt. Aber lassen wir für heute die Politik. Once Upon a Time in Hollywood heißt der neue Film von Quentin Tarantino, der in Cannes Premiere gefeiert hat. Und wenn man ihn anschaut, befindet man sich an der Quelle männlicher Träume. Das jedenfalls suggeriert der Titel der Kritik in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Once Upon a Time in Hollywood spielt Ende der 60er Jahre. Im Mittelpunkt steht die Freundschaft zwischen einem alternden Western-Filmstar und seinem Stuntman. laut FAZ-Autorin Verena Luken, mit Lust, Coolness und Überzeugungskraft, gespielt von Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Davon abgesehen aber äußert Luken keinen Beifall. Die letzten Filme von Tarantino waren ein Blutbad. Dieser ist es erst am Schluss und nicht ganz so ausdauernd wie in Tarantinos Tiefpunkt mit The Hateful Eight. Eines hat sich aber nicht geändert. Noch immer kann der Regisseur an keiner Frau vorbeigehen, ohne mit der Kamera an ihrem Hintern entlang zu streifen oder gleich ganz an ihm hängen zu bleiben. Vielleicht liebt er auch deswegen diese Zeit so sehr, weil damals noch niemand daran Anstoß nahm. Weil es Kino ist, ist alles erlaubt. Das ist die Haltung von Tarantino zur Gewalt in seinen Filmen. Verena Luken in der FAZ. Dass auch von der Süddeutschen Zeitung keine Lobeshymne zu erwarten ist, lässt sich bereits der Überschrift entnehmen. Vom Pferd gefallen. Pascal Blum erkennt durchaus an, dass Tarantino mal wieder jede Menge Verweise auf die Filmgeschichte untergebracht hat. Allein darin liege auch das Problem. Der letzte Film Popkulturpapst Quentin Tarantino zeigt uns, was es im Kino alles zu entdecken gibt. Nur kommt er diesmal wirklich nicht mehr aus dem Kino heraus. Um aber noch rasch die Tarantino-Fans unter uns zu trösten, die Neue Zürcher Zeitung bemerkt zum jüngsten Werk des Blutopern-Spezialisten, es liefert einen erstklassigen Beweis seiner Begabung. Okay, das war unser vorletztes Zitat für heute. Unser letztes, eine NZZ-Überschrift, erläutert, wenn auch leider nicht wirklich euphorisch, wozu das Zitat als solches gut ist. Das Zitat ist die Krücke des Denkens. Das lässt sich gut zitieren, oder? Denken Sie also dran.
Arno Ortsessigs Kulturpresseschau und Gabi Butt gesagt. Gute Nacht.